Vielen Dank für die Einladung, einen Vortrag über die Pathophysiologie des Alterns zu halten. Ich habe hier ein paar sehr häufige altersassoziierte Erkrankungen aufgelistet. Das metabolische Syndrom, die Atherosklerose, die Osteoporose, Osteoarthrose, Sarkopenie, Morbus Alzheimer und auch Lungenemphysem. Und jetzt ist es natürlich eine nicht ganz leichte Aufgabe, in dem vorgegebenen Zeitrahmen die Pathophysiologie all dieser Erkrankungen abzuhandeln. Aber ich habe die Aufgabe, die mir gestellt wurde, so gelöst, dass ich Ihnen zwei Aspekte zeigen möchte, wo Sie sehen, dass hier durch einmal Progerie-Syndrome dargestellt, einzelne Gendefekte nicht nur eine Erkrankung, sondern eine Vielzahl von altersassoziierten Erkrankungen beobachtet werden kann. Und im zweiten Teil möchte ich Ihnen dann auch ein immunologisch basiertes Erklärungsmodell, das eigentlich auf einer Alternstheorie des pleiotropen Antagonismus beruht und auch sehr viele dieser Erkrankungen unter einen gemeinsamen pathophysiologischen Hut bringt. Zu den Progerie-Syndromen, das sind Syndrome, wo ein sehr, sehr vorzeitiges Altern beobachtet wird, die insgesamt natürlich sehr, sehr selten sind, aber doch für die Biogerontologie von sehr, sehr großem Interesse sind. Der Klassiker ist eigentlich das Werner-Syndrom, schon vor vielen, vielen Jahren beschrieben. Ich möchte Ihnen ein bisschen was über das Hutchinson-Gilford-Progerie-Syndrom zeigen, weil wir auch hier Arbeiten gemacht haben. Aber weitere Beispiele wären auch noch das die Ataxia telangiectasia und auch das Down-Syndrom. Zum Hutchinson-Gilford-Progerie-Syndrom, es ist ein ziemlich extremes Syndrom, weil die maximale Lebenserwartung etwa 25 Jahre beträgt. Der genetische Defekt ist sehr, sehr klar bekannt, das ist Lamin A. Ich werde Ihnen auch im nächsten Slide das Lamin A dann vorstellen. Und die molekulare Veränderung ist ein DNA-Reparaturdefekt. Was sind Lamine? Lamine sind Membranbestandteile der inneren Kernmembran, werden also hier lokalisiert und haben sehr, sehr wichtige Funktionen, die Kernmembran zu stabilisieren und auch Genexpression, die DNA-Replikation, auch die Chromatinorganisation zu regulieren. Man kann sich vorstellen, dass wenn es hier ein Defekt in diesem sehr, sehr wichtigen Molekül besteht, zelluläre Veränderungen wären ein verlangsamtes Wachstum, noch eine verringerte replikative Lebensspanne in vitro. Und hier sehen Sie bereits die altersrelevante Pathologie. Eine einzige Mutation, ein einziges Gen verändert und eigentlich sehr, sehr typische Veränderungen. Denken Sie an die allgemeine Liste am Anfang. Was Sie sehen ist Hautatrophie, Wachstumsstörungen, Verlust von subkutanem Fett, Haarausfall, Atherosklerose, Osteoporose, erhöhte Stoffwechsellage, auch Hypogonadismus wird bei diesen betroffenen Patienten beobachtet. Und hier aus der Literatur ein Bild von einem betroffenen Patienten aus dem American Journal of Medical Genetics entnommen hier. Mit einem Jahr sehen Sie eigentlich eine vollkommen normale Entwicklung. Mit zwei Jahren beginnen sich schon Alternszeichen Hautbereich, im Haarausfall zu zeigen und das geht dann progressiv weiter, 6 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre, 10 Jahre und mit 12 Jahren schaut dieses Kind eigentlich schon wirklich aus wie ein Greis. Die spannende Sache ist auch, die Veränderungen finden Sie eben nicht nur im äußeren Bild, sondern auch in inneren Organen. Die meisten Hutchinson- und Gilford-Progerie-Patienten sterben an Myokardinfarkten und haben auch eine Osteoporose. Nachdem ich im Knochenforschungsbereich meine wesentliche Tätigkeit habe, haben wir auch hier mit Knockdown-Experimenten in der Zellkultur das Hutchinson-Gilford-Progerie-Syndrom nachgestellt, indem wir mit der Small Interfering RNA-Technologie das Lamin-AC in Osteoklasten-Vorläufern downgenockt haben und haben dann gesehen, dass also hier eine deutlich verstärkte Osteoklastogenese erfolgt. Das heißt, dass jetzt der Lamin-Defekt eine Steigerung der Osteoklasten bewirkt. Gleichzeitig auch, wenn Sie das Gen im Osteoblasten ausnocken, dann sehen Sie auch eine verminderte Osteoblastenfunktion und auch eine Verminderung der typischen Gene für den Osteoblasten wie RUNX2 oder Osterix beispielsweise. Und das heißt, dass man hier eigentlich das, was man beim Patienten beobachten kann, sehr, sehr schön in der Zellkultur nachstellen kann. Das heißt, Progerie-Syndrome wären auch ein Beispiel für Pathophysiologie des Alterns. Zum zweiten Bereich, es gibt eine Vielzahl von Alterstheorien, Abnutzungstheorien wie ein Repair-Theorien. Und ich möchte hier auf die Theorie des Pleiotropen-Antagonismus noch eingehen. Basierend ist diese Theorie im Wesentlichen auch auf der darwinistischen Evolutionstheorie, die letztlich besagt, dass alle Spezies inklusive des Menschen sich durch eine Jahrmillionen währende Evolution optimiert haben. Aber es gibt einen Optimierungszeitpunkt, das ist das Erreichen des Reproduktionsalters. Das hat uns Herr Professor Kunze bereits in seinem Vortrag erzählt, dass seit gar nicht so langer Zeit, nicht einmal 100 Jahre, ein signifikanter Anteil der Menschen wesentlich über das Reproduktionsalter an Lebenserwartung dazugewonnen hat. Das besagt aber auch, dass wir eigentlich für diese zweite Lebensphase nicht optimiert sind. Es könnte durchaus so sein, dass Eigenschaften, die für das Erreichen dieser Reproduktionsalters gut sind, sich dann im späteren Leben ungünstig auswirken. Und das besagt letztlich die Theorie des Pleiotropen-Antagonismus. Nachdem ich in einem Zentrum arbeite, das auch sehr, sehr stark sich mit immunologischen Fragestellungen beobachtet oder beschäftigt, möchte ich noch das Phänomen des Inflammaging, das von Claudio Franceschi im Jahr 2000 geprägt wurde, näher bringen. Hier eigene Daten, wo wir die Zytokinproduktion von Ratten angesehen haben, junge Ratten und alte Ratten verglichen, zeigt, dass zum Beispiel die Produktion von TNF-Alpha bei den alten Ratten signifikant höher ist als bei den jungen Ratten. Aber diese Ratten, die waren vollkommen gesund, die waren einfach nur alt geworden, zeigten keinerlei Infektionen oder Ähnliches. Und Ähnliches können Sie, wie wir es auch in eigenen Arbeiten gezeigt haben, auch bei Menschen sehen. Junge Frauen mit älteren Frauen, auch wiederum in Bezug auf die Zytokinproduktion verglichen, zeigen zum Beispiel ein Ansteigen, höheres Produktion von Interferon Gamma und Interleukin 2 bei den älteren versus den jüngeren Probanden. Und dieses Phänomen wird in sehr, sehr vielen anderen Aspekten, nicht nur proinflammatorischen Zytokinen, sondern auch Koagulationsfaktoren, CRP, Prostaglandinen, Leukotrienen und anderen Dingen beobachtet. Und eine Neigung letztlich zur Proinflammation kann im evolutionären Sinn durchaus ein Vorteil sein, weil man dann in der Präantibiotika-Ära natürlich Infektionen leichter überlebt hat, kann sich aber dann später in der zweiten Lebenshälfte im Sinne des Inflammaging ungünstig auswirken, weil dann bestimmte Erkrankungen auftreten. Wenn jetzt jemand eher sozusagen antiinflammatorisch die Immunreaktionen aufstellt, dann war das natürlich in der Präantibiotika-Ära ein Problem, weil man die Infektionen weniger leicht überlebt hat, aber dann ist man vielleicht von manchen altersassoziierten Erkrankungen auch geschützt. Und hier eine Liste, und Sie sehen, dass Sie hier eigentlich wieder sehr, sehr ähnliche Krankheiten haben, die diesem Prinzip gehorchen. Erkrankungen, die mit dem Inflammaging in Zusammenhang gebracht werden, das metabolische Syndrom, die Infiltration des Fettgewebes, vor allem des viszeralen Fettgewebes durch zytokinproduzierende Makrophagen, die Atherosklerose, die Osteoporose, Sarkopenie und die Alzheimer-Erkrankung. Und ich möchte eigentlich nur auf zwei wesentliche Erkrankungsbereiche eingehen und hier die Überlegungen darstellen. Auch die Atherosklerose wird heute sehr deutlich doch auch als immunologisch mediierte Erkrankung gesehen, wo es aufgrund unter anderem oxidierter LDLs eine lokale inflammatorische Reaktion gibt, wobei den Endothelzellen die Adhäsionsmoleküle hochreguliert werden, dadurch die transendotheliale Migration von Monozyten, Lymphozyten in die Intima gesteigert wird und diese mononuklearen Zellen produzieren dann wieder unsere proinflammatorischen Zytokine, wie Interleukin 1, TNF-Alpha, die regulieren wiederum die Adhäsionsmoleküle hoch und so kann sich dann dieser Mechanismus perpetuieren. Und wenn eben im Sinne des Inflammaging Individuen besonders zu einer starken Zytokin-Hinaufregulation neigen, dann wird sich dieser Prozess weiter fortsetzen. Unsere eigenen Forschungsarbeiten beziehen sich eben auf den Knochenstoffwechsel und hier vor kurzem publiziert von unserer Arbeitsgruppe ein Modell, wie das Inflammaging auch die Osteoporose, die ja beim älteren Menschen häufig als primäre Osteoporose gesehen wird, sozusagen bedingen könnte. Und wir haben hier verschiedene altersassoziierte Veränderungen. Ein wichtiges zelluläres Phänomen ist auch die Telomerverkürzung, aber auch Zusammensetzung, Änderungen der Körperzusammensetzung, wie die viszerale Adipositas oder auch die Knochenmarksadiposität. All dieses führt zu einer Hinaufregulation von proinflammatorischen Zytokinen. Und wir wissen einerseits, dass diese wichtige osteoblastäre Gene wie RUNX2 hinunterregulieren, dadurch die Knochenformation vermindern und andererseits den zentralen Osteoklasten generierenden Faktor RUNX-Ligand hinaufregulieren, dadurch die Osteoklasten in der Genese und auch der Aktivierung gesteigert werden, wir dann in ein Mismatch zwischen Knochenformation und Knochenresorption kommen und sich dann die Osteoporose mit der Komplikation Fraktur entwickelt. Und ähnliche Vorgänge dürften ja auch zum Beispiel im Muskel im Zuge der Sarkopenie ablaufen. Wir wissen, dass gerade auch TNF-Alpha sehr, sehr stark auch Katabol für die Muskulatur wirken sein kann. Ja, in der Kürze der Zeit ein paar Schlaglichter zur Pathophysiologie des Alterns. Ich hoffe, ich habe Ihnen einen Überblick oder ein paar Ideen geben können, wie sehr definierte Krankheitsprozesse eigentlich zu einer Vielzahl von sehr, sehr typischen, häufigen altersassoziierten Erkrankungen dann führen kann. Ich möchte mich am Abschluss bei meiner Arbeitsgruppe, bei meiner Abteilung für zelluläre und molekulare Pathophysiologie für die Kooperation bedanken. Und Ihnen danke ich für die Aufmerksamkeit.